Herzlichst willkommen, meine Damen und Herren, an den Empfangsgeräten da draußen zum Stay Forever Quiz, dem Format bei Stay Forever, in dem Retro-Gaming-Wissen gefeiert und Halbwissen gnadenlos entlarvt wird. Und eine, ich bin mir zu 99% sicher, Antwort eigentlich bedeutet, dass man gar nichts weiß. Aber ist es wirklich Wissen? Oder nur eine besonders spezialisierte Form von erlerntem Wahnsinn? Vielleicht haben meine Kandidaten ja eine Antwort darauf. Mein erster Kandidat, er hört beim Zähneputzen keine Musik, sondern zur geistigen Hygiene Let's Plays von Point-and-Click-Adventure-Speedruns, Herr Christian Schmidt.
Hallo zusammen.
Mein nächster Kandidat. Er kann die ROMs der Konsolenklassiker durch bloßes Starren auf den Bildschirm dampen und goss seinen Hochzeitsring aus einem eingeschmolzenen Earthbound-Modul. Das ist wahre Liebe, Herr Fabian Käufer.
Hallo, woher weißt du das mit dem Modul? Das habe ich dir gar nicht erzählt.
Und natürlich darf er nicht fehlen. Der Genghis Khan der vagen Ahnung, das Orakel der ungefähren Wahrheit, der Kardinal des Kaffeesatzlesens, Herr Gunnar Lott.
Hallo.
Und nun, liebe Hörer, ob Sie in Ihrer gemütlichen Höhle vor dem flackernden Röhrenmonitor sitzen oder heimlich auf dem Smartphone im Büro zuhören. Ja, ich meine dich, Frank. Machen Sie es sich bequem, Bühne frei zum Stay Forever Quiz. Wie immer beantworten meine Kandidaten Fragen in insgesamt 6 Themenblöcken. Mir werden die Antworten verdeckt zugesandt und dann gehen wir reihum alle 3 Kandidaten durch und hören uns ihre Begründungen an. Eine richtige Antwort gibt einen Punkt und wer am Ende der ersten 5 Blöcke mit den Punkten hinten liegt, bekommt einen Wechseljoker, mit dem er eine Antwort einmal ändern darf. Aber nun zur ersten Frage. Meine Herren, sind Sie bereit?
Na klar.
Ja.
Ja.
Fangen wir doch mal etwas einfach an. Welches Spiel hören wir hier rückwärts? Herr Schmidt, welches Spiel war das?
Ich würde denken, das war Tetris auf dem Game Boy. Ich bin mir zu 99% sicher.
Herr Käufer.
Ja, das sage ich auch. Das ist das Game Boy Tetris.
Herr Lott.
Ich habe keine Ahnung, das ist eine Musikfrage. Ich kann Musik nicht mal zuordnen, wenn ich sie 5 Minuten vorher gehört habe von einem Frauenchor.
Die richtige Antwort hören wir hier. Ein Punkt für Herrn Schmidt und Herrn Käufer. Es war natürlich Tetris.
Können wir mit genau dieser Art von Frage weitermachen, bitte?
Das wäre toll.
Tetris von Nintendo. Nintendos größter Rivale Anfang der 90er war ja bekanntlich Sega. Mit welchen dieser Slogans warb man in Deutschland für Sega? A. Sega macht, was Nintendo verspricht. B. Power ohne Limits. C. Nicht spielen, kämpfen. Oder D. Der Bessere gewinnt. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ja, die Frage klang erst so, als würde ich die sicher wissen, aber das in Deutschland macht es natürlich schwieriger, weil ich die auf Deutsch tatsächlich gar nicht kenne, die da stehen. Also A ist es, glaube ich, nicht, weil das ist so eine sehr akkurate Übersetzung von einem englischen Ausdruck. Der Bessere gewinnt, glaube ich, nicht und nicht spielen, kämpfen. Ich weiß nicht, ob man wirklich kämpfen will. Das klingt ja nicht nach was irgendwie per se Spaß macht. Ich bin bei Power ohne Limits gelandet. Das ist auch so schön 90er Jahre mäßig. Also bei B.
Herr Lott.
Bin mir ein bisschen unsicher. Also das erste ist ja der amerikanische Slogan. Den hat man sicher nicht einfach auf Deutsch übersetzt. Dieses Sega macht, was Nintendo verspricht. Das kann es, glaube ich, nicht sein. Es wäre noch gut gewesen zu wissen, für welche Konsole hier geworben wurde, weil das waren ja durchaus unterschiedliche Sprüche und daraus hätte man vielleicht irgendwas ablesen können. Ich glaube, es war D, der Bessere gewinnt.
Und Herr Schmidt.
Also ich habe natürlich keine Ahnung und deswegen dachte ich mir, naja, was wird wohl unser Konsolenexperte nehmen? Und dann habe ich mich aber entschieden, doch mit Fabian zu gehen und nehme auch B, Power ohne Limits.
Die richtige Antwort hören wir hier.
Der Mega Drive und 4 irre Spiele. 2 Control Pads. Jetzt als Magnum-Set zum Wahnsinnspreis. Sega, der Bessere gewinnt.
Sie müssen verrückt sein.
Boah, tada. Was ist das für ein lamer Slogan, ey. Unglaublich.
Die richtige Antwort ist D, der Bessere gewinnt. Die nächste Frage. In einer weiteren Werbung zeigt Sega, was ihr neuer Handheld der Game Gear besser kann als der Game Boy, nämlich Farbe. Wie sorgt der Protagonist des Werbespots dafür, dass er auch auf dem Game Boy Farbe hat? A. Er nimmt psychedelische Drogen. B. Er schlägt sich mit einem toten Eichhörnchen auf den Kopf. C. Er lässt sich von einem Magier hypnotisieren. Oder D. Er malt den Game Boy Bildschirm einfach an.
Ist das eine deutsche Werbung oder eine amerikanische?
Das ist eine original amerikanische Werbung.
Eine amerikanische. Und noch eine Frage. Kommt auch noch was anderes außer Konsolenfragen?
Ja.
Erst schön gefreut haben über die Musikfrage und dann sich beschweren.
Ja, Marketingfragen, ey. Das ist jetzt nicht meine starke Seite.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Kann nur raten, ich habe mal C gesagt. Eigentlich ist die naheliegende Antwort, wenn man sowas rät, das mit dem toten Eichhörnchen, weil das ist so absurd, das kann sich eigentlich niemand ausdenken für sowas, aber wir haben ja alle schon gesehen, dass sich Leute doch sowas ausdenken können für die Fragen. Also sage ich C, der lässt sich von einem Magier hypnotisieren.
Herr Schmidt.
Ich hatte erst an die psychedelischen Drogen gedacht, aber wir sind ja hier in der Winners Don't Take Drugs Ära, ne? Also ich glaube, das würden die nicht machen in der Werbung. Und Magier und Anmalen ist für eine Sega-Werbung eigentlich ganz schön zahm. Von daher, es muss das tote Eichhörnchen sein. Und wenn es das nicht ist, dann möchte ich das trotzdem belohnen, diesen Eintrag. Deswegen nehme ich B, das tote Eichhörnchen.
Herr Käufer.
Ich schließe mich da zu 100% Herrn Schmidt an. Das ist das tote Eichhörnchen, was auf den Kopf geschlagen wird.
Die richtige Antwort ist B. Er schlägt sich mit einem toten Eichhörnchen auf den Kopf.
Yes. Yes.
Hier ein kurzer Ausschnitt aus diesem Spot.
Hey, there's an easier way to get color.
Das war noch gute Werbung damals.
So, ich hoffe, Sie haben alle richtig hingehört. Die nächste Frage ist, welches Spiel spielt der Herr im Werbespot? A. Tetris, B. Super Mario Land 2, C. Kirby's Dream Land oder D. Mega Man?
Ich möchte einmal kurz sagen, ich hätte das schon beantworten können, bevor die Antwortoptionen da waren. Naja.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Da war doch dieses typische Bling-Bling-Geräusch zu hören, das in Super Mario ertönt, wenn man irgendwas nimmt oder wogegen springt oder von irgendeinem Gegner gefressen wird oder sowas. Also ist es Super Mario Land 2, sag ich.
Herr Käufer.
Das ist richtig, es ist Super Mario Land 2. Ich habe das oft gespielt, habe ich direkt erkannt.
Und Herr Lott.
Da ich ja den Werbespot nicht kannte, ist das jetzt natürlich ein bisschen absurd, dass ich da jetzt noch eine zweite Frage zu beantworten muss. Ich sag mal A, Tetris, wie Tetris war bis jetzt immer richtig.
Die richtige Antwort ist B, Super Mario Land 2. Herr Schmidt und Herr Käufer haben recht. Wir haben einen Punkt für Herrn Lott, 3 Punkte für Herrn Schmidt und 3 Punkte für Herrn Käufer soweit.
Bitte noch mehr Konsolenfragen.
Darf ich mal ganz kurz fragen, kanntet ihr den Spot?
Nein.
Nee, aber die Musik habe ich natürlich sofort erkannt.
Ach, da kam Musik vor. Ich habe den Spot nicht ganz angehört. Ah, ja gut. Aber wenn, dann hätte ich ja auch nicht erkannt. Das ist ja Musik.
Die nächste Frage von Daniel. In Super Mario Land 2, das 1992 für den Game Boy erschien, findet sich in der Makrozone ein Level, der aus Klemmbausteinen aufgebaut ist. In einem abgelegenen Bereich stehen auf einem einzigen Block die Zeichen N und B. Was hat es damit auf sich? A. Es ist eine Anspielung auf die Spielzeugfirma Milton Bradley, auch bekannt als MB. B. Es ist eine heimliche Hommage der RD&D-1-Entwickler an die Firmen Namco und Bandai. C. Es handelt sich um eine Anspielung auf Klemmbausteine, die Nintendo einst vertrieben hat. Oder D. Es ist der Hinweis auf einen der vielen Secrets in dem Spiel. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Gute Frage, schwierige Frage tatsächlich auch. Also Milton Bradley glaube ich dennoch nicht. Den Gruß an Namco Bandai, ich weiß nicht, ob Nintendo sowas damals oder auch heute machen würde. Die ist so eine vage Antwort, ein Hinweis auf Secrets im Spiel, das stimmt glaube ich nicht. Ich bin bei den Klemmbausteinen gelandet, die haben immer viel Spielzeug und sowas vorher hergestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob da Klemmbausteine dabei waren. Es könnte aber sein, also irgendwas ganz dunkel habe ich da in Erinnerung. Also C.
Hallott.
Ja, C würde ich auch sagen. Also das passt ja zu Nintendo als Spielzeugfirma, dass sie da was Eigenes gemacht haben. Und die ganzen anderen Antworten sind, glaube ich, zu off.
Und der Schmidt?
Also C war das Erste, was ich ausgeschlossen habe, weil ich habe ja mit Henna diese Stay Forever Technik-Folge über Game & Watch gemacht. Und da sind wir kleinteiligst die Geschichte von Nintendo durchgegangen, auch die Spielzeuggeschichte. Und da kamen keine Klemmbausteine vor. Wenn das jetzt die richtige Antwort sein sollte, dann ist Henna schuld, weil er das in seinem Dokument unterschlagen hat. Aber alle anderen drei Sachen machen keinen Sinn. Deswegen habe ich mich aus schierer Verzweiflung für B entschieden, also eine Anspielung an Namco und Bandai, die ja immerhin auch Spielzeughersteller sind, also zumindest mal Bandai. So, das ist meine Herleitung.
Die richtige Antwort ist C. N- und B-Blocks sind eine Klemmbausteinmarke von Nintendo aus dem Jahr 1968. Nintendo zeigte sogar vergleichende Werbung, in der die Qualität der N- und B-Blocks gegenüber Lego-Blocks gezeigt wurde. Lego verklagte Nintendo sogar, aber Nintendo gewann. Die Marke wurde von Nintendo in den frühen 70ern wieder eingestellt. Herr Lott und Herr Käufer hatten recht.
Also Henna, falls du das hier hörst, wir sprechen nicht mehr miteinander.
Damit endet der erste Block. Herr Käufer führt mit 4 Punkten, Herr Schmidt hinterher mit 3 und Herr Lott hat 2 Punkte. Dafür bekommt Herr Lott ab jetzt einen Joker.
So mühsam habe ich gekämpft für meinen Joker.
Zum Beginn des nächsten Blocks hier wieder ein Spiel rückwärts.
Oh Gott.
Glaube, das ist kein zu großer Tipp an meine Konkurrenten, aber geht es darum, die Spielereihe zu erraten oder auch den genauen Teil?
Die Spielereihe ist okay.
Oh, Gott sei Dank.
Wir sind doch hier nicht so beim Stay Forever Quiz, dass wir auf sowas Genaues gucken.
Aber ich sehe schon, dass Christian auf dem gleichen Dampfer sitzt wie ich.
Aber ich habe vorhin bei Tetris, habt ihr auch alle brav reingeschrieben, dass es um Tetris auf dem Gameboy geht? Sonst möchte ich, dass rückwirkend Fabian die Punkte aberkannt werden.
So. Herr Lott, Ihre Antwort, bitte.
Ja, ist eine Musikfrage, ich weiß es halt nicht. Das wird noch super hier.
Du hast ja deinen Joker jetzt. Also könntest ihn ja theoretisch hier gewinnbringend einsetzen.
Herr Schmidt, was haben Sie?
Das ist Silent Hill. Aber frag mich nicht, welcher Teil.
Herr Käufer.
Ja, Silent Hill. Aber ob 1 oder 2, würde ich mich auch gerade schwer tun.
Dann setze ich mal den Joker ein und gehe auf Silent Hill. Das scheint mir eine gute Antwort zu sein.
Hätte ich mal nichts gesagt.
Silent Hill war richtig.
Fängt jetzt jeder Block mit einer umgedrehten Musikfrage an?
Nein.
Schade. Ach,
Gott sei Dank.
Tatsächlich nur die beiden und ganz am Ende noch mal eine.
Ich glaube, wir haben die Achillesferse unseres Champions entdeckt.
Das war doch schon immer so. Ich höre Musik nicht. Das fällt mir total schwer. Das ist schon immer so. Und dann rückwärts ist noch mal viel krasser. Ich bin nicht sicher, ob ich die Tetris-Musik hätte zuordnen können, wenn ich sie vorwärts gehört hätte. Aber rückwärts, crazy.
In Super Mario Land 2 tritt ja bekanntlich zum ersten Mal Wario als Marios böses Ebenbild auf. Luigi musste länger auf seinen bösen Zwillingsbruder Waluigi warten. Bis zu welchem Spiel? A. Mario Land 4 für den Game Boy Advance. B. Mario Party 4 für den GameCube. C. Super Smash Bros. Brawl für die Wii. Oder D. Mario Tennis für das N64.
Oh, das wissen die doch bestimmt.
Also ich sehe auf jeden Fall, Christian, meine Überweisung bei dir ist angekommen. Das freut mich.
Sollte es jetzt erzwungen werden, dass Fabian das Quiz gewinnt? Ratet mal, wie viele von diesen Spielen ich gespielt habe.
Es ist traurig, Christian, es ist traurig.
Ja, genau das denke ich mir jetzt gerade auch. Gerade in diesem Moment bereue ich meine Lebensentscheidungen.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Also ich bin ahnungslos, ich kann mir das auch nicht wirklich herleiten, außer dass es vermutlich vor der Wii gewesen sein wird, so lange werden die nicht darauf gewartet haben. Aber meine Historie des Tippens hier war bisher immer nur B. Ich habe bisher in diesem Quiz nichts anderes genommen und ich werde jetzt nicht damit aufhören. Also muss es Mario Party 4 für den GameCube sein.
Herr Käufer.
Das stimmt leider nicht, es ist Mario Tennis für das N64.
Nicht dein Ernst.
Doch.
Herr Lott.
Fabian hat recht, Mario Tennis.
Aber wofür braucht man in einem Tennisspiel einen bösen Zwillingsbruder?
Valide Gegenfrage.
Um Tennis zu spielen. Alleine kannst du es ja nicht spielen.
Die Antwort ist natürlich richtig. D. Mario Tennis ist das erste Mal, dass Waluigi auftritt. In diesem Spiel feierten übrigens auch Prinzessin Daisy und Birdo ihre Rückkehr in die Mario-Welt. Bleiben wir doch bei Tennis. In welchem Videospiel hat Boris Becker seinen ersten Videospielauftritt? A. 1991 Final Match Tennis für die PC Engine. B. 2006 Topspin 3 für die PS3 und Xbox 360. C. 1994 Super Final Match Tennis fürs SNES. Oder D. 2012 Grand Slam Tennis 2 für die Xbox 360 und die PS3.
Boah, was ist denn das für eine verdammte Frage? Oh. Wer denkt sich denn sowas aus? Was sind das für Menschen?
Ich? Das habe ich mir ausgedacht.
Oh Gott.
Herr Käufer, Ihre Antwort, bitte.
Ich finde es eine super Frage, aber nicht, weil ich sie wüsste, sondern weil es eine coole Frage ist. Ich bin höchst irritiert, dass hier zweimal Final Match Tennis auftaucht. Das ist ja so eine japanische Tennisspielreihe, die safe keine Lizenzen für echte Spieler hatte, zumindest zu der Zeit nicht. Dann haben die den einfach so inoffiziell verwendet, wenn das hier richtig ist. Ich glaube aber eher, die Antwort ist B, also Topspin 3 für PlayStation 3 und Xbox 360.
Herr Lott.
Ich glaube, die beiden 2000er-Spiele sind zu spät. Also Boris Becker ist doch ein Phänomen von viel früher. Und den jetzt noch so retromäßig in den früheren Spielen auftauchen zu lassen, ist ja völlig okay. Aber ich glaube, das muss eins der Final Match sein. Außerdem, wozu sind denn da zwei Final Match-Spiele drin, wenn nicht eins richtig ist? Das kann ja nicht sein. Also das wäre ja totaler Irrsinn, diese unbekannten Spiele da reinzutun.
Ja, weil wir getäuscht werden sollen.
Ja, aber so, auf so eine komische Art, weiß ich nicht. Das wäre echt ganz schön frech. Ich würde sagen, es ist das erste von beiden, also das frühere. Auch wenn es für die PC Engine ist, da ist es bestimmt nicht aufgefallen. Also A.
Herr Schmidt.
Das ist schön, dann sind wir alle unterschiedlicher Meinung. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, aber der gute Herr Becker hatte doch seine goldenen Tage in den 90ern und nicht in den 2000ern. Warum sollte man da ihn reinnehmen? Und das Final Match Tennis für die PC Engine, das hat doch so einen Ruf wie ein Donnerhall. Das war ja seinerzeit das beste Tennisspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube aber, auf die kleine PC Engine, da hat noch kein großer Kader drauf gepasst. Da war so ein kleiner Boris Becker noch zu unwichtig. Da musste erst das SNES kommen mit seinen enormen Speichermöglichkeiten auf dem Modul, dass der da mit drauf gepasst hat. Deswegen bin ich bei Super Final Match Tennis und im Jahr 1994.
Die richtige Antwort ist A, 1991 Final Match Tennis für die PC Engine. Das erschien nur in Japan von Human Entertainment. In dem Spiel kann man zwischen 16 männlichen Tennisstars wählen, zum Beispiel Pete Sampras, Michael Stich und auch Boris Becker.
Und hatte Christian der nicht in den 80ern seine große Zeit? Nicht in den 90ern? Hat er nicht Mitte der 80er Wimbledon das erste Mal gewonnen?
Ja, ich verbinde den irgendwie immer mit diesen Telekom-Werbespots, die waren ja definitiv erst in den 90ern. Aber da war er schon durch. Da war er schon durch.
Ne? Ja, AOL-Werbespot, da war er schon durch.
Ja, du hast recht, das war die 80er. Ja, sorry, okay. Ja, dann lag ich ja falsch. Ja, dann habe ich die Frage ja falsch beantwortet.
Aber wenn ich jetzt hier auf unsere Kapitelbilder gerade schaue im Podcast, da würde ich sagen, ich würde die Frage in den Raum stellen, ist es vielleicht ein anderer Boris Becker? Der sieht nur überhaupt nicht so aus.
Alle Tennisstars in diesem Spiel sind mit kurzen Schriftzeichen abgekürzt. Becker ist abgekürzt mit den Zeichen B und Q, Beku, die Zeichen für Sei und Buch. Also sei ein Buch. Das hat er sich auf jeden Fall zu Herzen genommen, der kleine Boris Becker.
Aber die wahre Frage ist doch, warum hat er eine Windel an auf dem Bild?
Und war Becker wirklich schwarzhaarig? Man weiß es nicht.
Berühmterweise ist er doch schwarzhaarig.
Ja, ja.
Michael fragt, was wünscht sich Simon aus Simon the Sorcerer von 1993 laut dem originalen Handbuch zum Geburtstag? Ein Gameboy, ein Hündchen, ein Zauberkasten oder ein kleinen Bruder? Während Sie überlegen, gebe ich mal kurz den Punktestand durch. Herr Lott hat 5 Punkte, Herr Schmidt 4 Punkte und Herr Käufer 6 Punkte. Niemand hat mehr einen Joker. Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ich weiß das leider nicht, weil ich seit Jahren verzweifelt versuche zu vermeiden, nochmal Simon zu spielen, weil ich mich aufspare, weil wir das vielleicht mal irgendwann besprechen wollen und ich mich nicht vorher spoilern will. Deswegen habe ich aus meiner Erinnerung von damals leider keine Ahnung mehr und in den letzten Jahren gespielt habe ich es auch nicht nochmal. Ich sage, der Gameboy ist aber einfach nur geraten, fürchte ich.
Herr Schmidt.
Oder ich fürchte, wir müssen dringend die Simon the Sorcerer-Folge machen, damit die Fragen endlich aufhören zu diesem Spiel. Aber ich konnte mir das auch nur erschließen. Ich glaube, das Letzte, was Simon sich wünscht, ist ein kleiner Bruder. Zauberkasten ist zu naheliegend bei Simon the Sorcerer. Hündchen auch nicht. Das ist doch so ein Spiel, das ständig irgendwie popkulturelle Anspielungen macht und die vierte Wand durchbricht und so. Also der Gameboy ist da schon die passende Wahl. Das habe ich auch gewählt.
Herr Käufer.
Ja, das wäre der Punkt, wo ich gerne mal so einen Wechseljoker hätte. Ich habe irgendwie nicht gedacht, dass es der Gameboy sei. Ich war unentschlossen zwischen dem Hündchen und dem Zauberkasten. Ich fand den Zauberkasten schon auch witzig per se als Idee, bin aber dann auf B gegangen, also den kleinen Hund, aber glaube jetzt selber schon auch nicht mehr, dass das richtig ist.
Hier ein Auszug aus dem originalen Handbuch. Als es an der Zeit war, die Kerzen auszublasen, erhoffte sich Simon von seinen Großeltern einen Gameboy. Und er wünschte, dass sein älterer Bruder eines Tages in etwas Tiefes und möglichst Stacheliges hineinfallen würde. Er war überrascht, als es später an der Tür klingelte und er, nachdem er die Tür geöffnet hatte, einen kleinen, verwahrlost aussehenden Hund, der in glänzenden Papier eingewickelt war, vorfand. Nachdem er erfolglos versucht hatte, das Tetris-Modul eines seiner Freunde zu installieren, war er allmählich davon überzeugt, dass er doch keinen Gameboy vor sich hatte.
Das ist sehr überraschend witzig.
Die nächste Frage. Simon the Sorcerers Installationsanleitung übrigens erklärt auch für den Laien, wörtlich wirklich dumme Leute, wie man die Diskettenversion des Spiels installiert. Das Handbuch hat aber auch eine verkürzte Installationsanleitung für wirklich intelligente Leute abgedruckt. Wie lautet dafür der erste von zwei Schritten? A. Gib den Befehl Format C ein und bestätige alle folgenden Nachfragen mit Ja. B. Nimm die Diskette aus der Schachtel und spül sie die Toilette runter. C. Stelle sicher, dass dein Computer über 460k bis 570k freien Arbeitsspeicher verfügt. Oder D. Gehe in dich und erkenne deine Dummheit, sonst würdest du das hier nicht lesen, sondern längst spielen.
Was ist das denn für eine Frage überhaupt?
Das ist eine schöne Frage, das ist gar nicht so leicht.
Ist gar nicht so leicht. Natürlich ist das nicht so leicht, wenn man das Handbuch nicht vor sich liegen hat.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Also es wäre schon schön, wenn hier mal eine Frage käme, wo ich die Antwort auch weiß und nicht so dumm rumraten muss. Aber das ist jetzt 4D-Schach, weil eigentlich ist D die coolste Antwort hier. Gehe in dich und erkenne deine Dummheit, so unter der Überschrift für wirklich intelligente Leute. Aber ich glaube, dass der Gag hier sein soll, dass dumme Leute diesen Abschnitt lesen, weil sie sich für wirklich intelligente Leute halten und deswegen hinters Licht geführt werden können mit sowas wie gib den Befehl Format C ein. Und deswegen habe ich mich für Antwort A entschieden.
Herr Käufer.
Boah, das ist ja ein englisches Spiel. Da ist humortechnisch wahrscheinlich alles möglich. Ich will eigentlich sagen, dass man bei A und B, da wird sie heute Klage nach Klage riskieren mit solchen Vorschlägen. D kommt mir ganz schön frech vor auch. Also ich habe hier die biedere Antwort ausgewählt, nämlich C, weil das ist ja was, diese freie Arbeitsspeichersache. Ich erinnere mich selber daran, dass ich das auch noch damals immer gemacht habe, über irgendwelche Konfigurationen von Systemdateien dafür gesorgt habe, dass hier genügend Arbeitsspeicher frei ist, um Spiele starten zu können. Also meine Antwort ist C.
Das ist eine sehr vernünftige Antwort.
Herr Lott.
Ich glaube, ihr habt Unrecht. Ich glaube, C ist ja so eine richtige Antwort und ich glaube, hier geht es um einen Gag. Also, wenn das Spiel einen Gag machen will, dann gibt es dir hier keine richtige Antwort. Also D ist schon logischer als C, finde ich. Und von dem anderen Pärchen A und B ist A, glaube ich, echt zu riskant. Also wenn du das da abdruckst und das macht jemand und so, dann hast du wirklich Klagen. Hingegen B ist doch so ein typischer Spielefirmen-Gag. Schmeiß doch die Disketten weg. Kannst du ja nochmal neu kaufen. Ist ja kein Problem. Kannst du easy nochmal neu kaufen. Wiederhole diesen Schritt 100 Mal. Gar kein Problem. Und deswegen glaube ich, ist es D oder B. Und ich würde sagen, geckiger ist B. Und D ist ja fast ein bisschen aggro, finde ich.
Aber das fällt mir leider jetzt erst auf, dass ja in der Frage geschrieben ist, dass es der erste von 2 Schritten ist. Wie soll denn bei dem Runterspülen der 2. Schritt dann heißen, Gunnar? Geh und kauf das Spiel nochmal, oder wie?
Weiß ich nicht, oder hol sie wieder hoch, oder wiederhole diesen Schritt, oder was weiß denn ich?
Also unter diesem Gesichtspunkt bin ich jetzt fast eher bei Fabian, dass dann halt der 2. Schritt ist, tippe ein Install-Exe, Ende.
Die richtige Antwort, Installation, Diskettenversion. Es gibt 2 verschiedene Methoden, um das Spiel auf deine Festplatte zu installieren. Methode 1. Diese Methode ist für wirklich intelligente Leute, die massenhaft von Computern verstehen. Wir schlagen vor, dass du diese Methode zuerst versuchst. Erstens, nimm die Diskette aus der Schachtel und spüle sie die Toilette runter.
Ja.
Zweitens, gehe los und kaufe dir ein weiteres Spiel und wiederhole diesen Vorgang.
Engländer! Ah, ich kenne meine Engländer. So sind die.
Hut ab, das war tatsächlich gut hergeleitet von Gunnar. Touché.
Noch weitere Zoten aus dem Handbuch. Methode 2, die richtige. Diese ist für wirklich dumme Leute, die rein gar nichts von Computern wissen. Jeder, der auch nur eine halbe Gehirnzelle besitzt, braucht diese Sektion nicht lesen. Außerdem steht im Handbuch, wie man Maus und Tastatur benutzt. Wenn du das bis jetzt noch nicht weißt, besteht für dich keine Hoffnung mehr. Du kannst, wenn du möchtest, deinen Computer aus dem Fenster hinausschmeißen und dich wieder deiner Videospielkonsole widmen. Wir sind sicher, dass die Königin der Fungusleute dafür Verständnis zeigt, was auch immer das bedeutet.
Das hat der Fabian damals gemacht.
Das Handbuch hat auch eine nette Frage-Antwort-Sektion. Eine Frage ist, liebe Tante Agatha, ich besitze ein, hier falsch übersetzt, BBC-Mikrofon. Dein trauriger C. Sinclair. Lieber C., mach dir nichts draus, mein Lieber. Mit dem richtigen Rechtsanwalt wirst du es schon schaffen. Im US-Handbuch, deswegen habe ich übrigens vorhin gesagt, im originalen Handbuch, im US-Handbuch wurde das übrigens alles entschärft. Das wurde von Infocom bzw. Activision gepublished und da fehlen diese ganzen Zoten. Genauso wie die anfängliche Hintergrundgeschichte, die kommt da auch nicht vor. Hier wünscht sich Simon nicht mal mehr einen Gameboy, sondern shortly after my parents called me to blow out the candles, I wished for a puppy.
Na toll.
Ende Block 2. Herr Lott 7 Punkte, Herr Käufer 6 Punkte, Herr Schmidt 5 Punkte. Herr Schmidt bekommt den nächsten Joker.
Wie konnte das denn passieren?
Naja, wir sind jetzt eher bei den Ratefragen angekommen und da überholt uns Gunnar dann natürlich, Chris, weil er einfach mehr Glück hat, obwohl er das auch nicht weiß.
Ja, und jetzt, wo die Konsolenfragen vorbei sind, kann ich natürlich meine Stärken auch nicht mehr auf die Straße bringen.
Ja.
Also ich möchte mal auch Herr Lott in Schutz nehmen gerade. Der hat die Frage so super hergeleitet, dass er fast wortwörtlich das Handbuch vorgelesen hat. So, erste Frage, 3. Block. Den Amstrad CPC gab es in den originalen Modellen 464 und 664, in denen 64 KB RAM verbaut waren. Was sagen die Zahlen 4 und 6 vor der 64 aus? A. Das Modell benutzte Disketten bzw. Kassetten. B. Das Modell hatte Farbe bzw. keine Farbe. C. Das Modell war für den deutschen Markt bzw. englischen Markt. Oder D. Das Modell war erweiterbar oder eben nicht erweiterbar. 464 und 664. Was sagen 4 und 6?
Ach, endlich, jetzt kommen wir mal zu den einfachen Fragen, Gott sei Dank.
Boah, ist das krass.
La la la.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Ich habe mich dafür entschieden, dass es dafür steht, ob das Modell erweiterbar ist oder eben nicht. Ich glaube, den CPC gab es nur mit Farbe. Ich glaube, den gab es nur mit Disketten. Der hatte doch diese 3-Zoll Disketten. Ja, es gab ein Modell vom deutschen Markt, aber das war ja dann eigentlich nicht der Amstrad, sondern der Schneider CPC. Also, so wie die Frage formuliert ist, würde ich sagen, nee, das ist es auch nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch die Erweiterbarkeit. Ich bin mir zu 99% sicher.
Herr Käufer.
Ja, ich hätte A bis C nicht ganz so gut begründet ausschließen können, wie Christian das gemacht hat. Ich habe aber auch D genommen, also Erweiterbarkeit oder eben nicht.
Herr Lott.
Ich habe beide Unrecht. Der 464 benutzt Kassetten und der 664 benutzt Disketten. Das weiß jeder.
Nicht wirklich.
Ihr habt den bei euch im Spieleladen gehabt, Gunnar, ne? Deswegen weißt du das.
Das hatten Leute im Bekanntenkreis.
Quizmaster sagt, dass er falsch liegt.
Herr Lott hat recht.
Ah!
Jürgen möchte auch noch zum Amstrad CPC übrigens etwas wissen. Es gab nämlich noch ein Modell, den Amstrad 672, in dem 8 KB mehr verbaut waren und der nur in Spanien auf den Markt kam. Warum? A. Das Modell kam erst später und war deswegen leistungsfähiger. B. Spanische Sonderzeichen brauchten mehr RAM. C. Der Computer sollte als Business-Computer mit mehr als 64 KB auf den spanischen Markt kommen. Oder D. Um Kompatibilität mit spanischen TV-Normen zu gewährleisten.
What the fuck?
Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ja, schwierig. Ich kenne mich jetzt mit Amstrad gar nicht aus. Das mit den TV-Normen glaube ich nicht. Und das mit den spanischen Sonderzeichen, das mag schon möglich sein, das glaube ich trotzdem nicht. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass C die richtige Antwort ist, als Business-Computer mit mehr als 64 KB auf den Markt kommen. Vielleicht gab es einfach schon so viele Systeme damals auch in Spanien, die 64 im Namen hatten. Und dann wollte man sich darüber irgendwie abheben, damit die Leute dachten, ah, das ist bestimmt was Besseres oder anderes als die ganzen anderen Systeme wie den C64 oder so, keine Ahnung. Aber meine Antwort ist C.
Herr Lott.
Ich würde D ausschließen. Was haben denn die Spanier für TV-Normen, die wir hier nicht haben? Und die spanischen Sonderzeichen brauchen möglicherweise mehr RAM, aber auf keinen Fall jemals 8 KB RAM mehr. Das wäre ja total komisch. Andererseits, vielleicht ist das die kleinstmögliche Erhöhung, die sie einbauen konnten. Keine Ahnung. Ich halte C auch für logisch, habe mich jetzt aber mal relativ zufällig 50-50 Chance für A entschieden, dass das Modell halt ein bisschen später kam und dann haben sie halt aus irgendwelchen Gründen 8 KB mehr eingebaut, weil sie halt die grad hatten, was weiß ich. Also A.
Herr Schmidt.
Ich bin da bei Fabian. Ich gehe davon aus, dass die Spanier auch PAL als Fernsehnorm haben, wie wir auch. Und ja, die haben Sonderzeichen in ihrer Sprache, aber nicht so viele, dass man 8 Kilobyte bräuchte. Und die würden ja eh im ROM liegen und nicht im RAM. Dementsprechend denke ich auch, das wird eine Marketing-Sache gewesen sein. Hier, lass uns das als Business-Computer in den Markt bringen. Und dann brauchen wir aber halt irgendwas, um es abzugrenzen vom C64 oder was weiß ich. Machen wir 8 Kilobyte mehr.
8 Kilobyte mehr ist halt auch so armselig, egal was die richtige Antwort ist.
Naja, aber das geht ja nur darum, dass du, wenn da zwei Plakate nebeneinander in Barcelona hängen, auf dem einen ist der C64 mit seinen popeligen 64 Kilobyte drauf und auf dem anderen sitzt ein Mann im Anzug vor deinem 72 Kilobyte Amstrad CPC, da ist doch klar, was du kaufst.
Ja, vielleicht.
Amstrad can what Commodore does, ja. Also, die richtige Antwort ist C.
Ja.
In Spanien galt seit dem 17. Juli 1985 ein Importzoll für Computer mit 64 KB oder weniger RAM. Mit den zusätzlichen 8 KB umging Amstrad dies. Der Chip war zwar auf dem Mainboard verbaut, aber nicht verbunden, sodass er zu nichts Nütze war. Am 1. Januar 1986 trat Spanien dem europäischen Wirtschaftsraum bei, sodass diese Regelung und damit der CPC 472 ein kurzer Windhauch der Geschichte blieb. Denn wenn der Computer über 64 KB hatte, konnte Amstrad den nämlich als Business-Computer vermarkten und nicht als Heimcomputer.
Ein kurzer Windhauch der Geschichte, so wie Fabians Führung in diesem Quiz.
Arthur fragt, was eigentlich leicht ist. Wie lautet der Konami-Code? A. Runter, runter, hoch, hoch, links, rechts, B, A. B. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, B, A. C. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, B, A. Oder D. Hoch, runter, rechts, links, B, A.
Oh Gott. Das ist doch so eine Konzentrationsfrage.
Herr Lotz, Ihre konzentrierte Antwort bitte.
Also es fängt mit hoch hoch an, also kann es nur B und C sein und ich glaube, die rechts links links rechts waren abwechselnd und nicht links links rechts rechts. Also B ist die richtige Antwort.
Herr Schmidt.
Fabian und ich hatten das gerade erst in der Gradius-Trivia-Folge. Und die richtige Antwort ist hier gar nicht dabei. Die richtige Antwort wäre oben, oben, unten, unten, links, rechts, BA.
Das stimmt.
Aber das Beste ist B.
Herr Käufer. Ja, muss ich gar nicht weiter noch begründen. Ich habe es bei Gradius gehabt. Ich glaube, wir haben es bei Contra auch schon mal angesprochen in der Superstay Forever Folge. Es ist B. Aber ich würde auch immer oben sagen und nicht hoch. Das hat mich sehr irritiert gerade.
Sie haben alle drei recht. Die Antwort ist B. Also wie heißt es dann nochmal richtig, Herr Käufer?
Oben, oben, unten, unten. Dann links, rechts, BA.
Ach. Ich war ja anderer Meinung. Also ich sehe mich hier bestätigt mit dem Hoch, Hoch, Runter, Runter.
Die nächste Frage. Was war das erste Spiel mit Konami-Code? A. 1984 Road Fighter, B. 1985 Gradius, C. 1987 Blades of Steel oder D. 1988 Super Contra. Herr Schmidt.
Ich möchte meinen Joker einsetzen. Nein, Scherz. Das war die NES-Version von Gradius. B.
Herr Käufer.
Ja, das ist richtig. Das war Gradius B.
Herr Lott.
Ja, das war Gradius B. Wenn man Stay Forever gehört hat, zum Beispiel die Gradius-Folge, dann weiß man das vielleicht.
Das ist doch gut. Dann haben Sie alle drei auch hier wieder einen Punkt. Wer mehr über den Konami-Code in Gradius erfahren möchte, kann gerne die Super Stay Forever-Folge zu diesem Thema hören. Die nächste Frage. In welcher dieser Spielereien von deutschen Entwicklern gibt es den Konami-Code? A. Anno, B. Die Siedler, C. Gothic oder D. Das Schwarze Auge? Haben Sie das auch in der Folge besprochen?
Nee, aber ich wusste das schon mal.
Aha.
Gilt das für mehrere Spiele der Reihe oder ist das halt irgendein Spiel in einer dieser Reihen?
Irgendein Spiel in einer dieser Reihen.
Boah, ist das hart.
Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ja, also C und D schließe ich mal aus, Gothic und das Schwarze Auge. Es ist Anno oder die Siedler. Ich weiß nicht, um welche Episode es genau geht und auch nicht, welchen Effekt dieser Code da hat. Ich glaube aber, dass das Anno ist. Ich habe das irgendwo mal gelesen oder auch ausprobiert vielleicht. Das ist aber echt schon lange her. Aber ja, da trägt mich mein Gefühl gerade hin zu Antwort A.
Herr Lott.
Ich glaube, Fabian hat recht. Das war Anno. War das nicht in irgendeinem neuen Anno? Also vergleichsweise neues Anno? Ich weiß gar nicht. Ich bin mit der Anno-Serie nicht sehr firm, aber das ist nicht irgendwie in einem der ersten drei Annos gewesen, in diesen 2D-Annos oder so. Mir kommt das vor, als hätte ich das in der GameStar gelesen. Und zwar nicht zu der Zeit, als ich da war, sondern es wäre irgendwas Neues gewesen. Also Anno ist richtig, würde ich sagen.
Herr Schmidt.
Boah, ich hatte Anno ausgeschlossen, weil da ja steht von deutschen Entwicklern und die ersten Spiele sind ja aus Österreich. Aber ihr habt recht, die späteren gibt's ja auch noch und die sind ja dann aus Deutschland. Ich hatte jetzt aus schierer Verzweiflung die Siedler genommen, was ja überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich glaube, ich möchte meinen Joker einsetzen und auch auf A wechseln, auf Anno.
Exzellent eingesetzter Joker, Christian. Du lernst dazu.
Das stimmt.
Ja, danke. Alle falsch.
In Anno 1800 kann man den Code eingeben und es erscheint eine Explosion von Tieren auf dem Bildschirm. Sie alle drei haben recht.
Explosion von Tieren. Beste Nutzung des Konami-Codes.
Der dritte Block ist vorbei. Herr Lott, 11 Punkte, Herr Käufer 10 Punkte und Herr Schmidt 9 Punkte. Damit bekommt Herr Schmidt wieder einen Wechseljoker.
Nehme ich gern.
Na toll.
Ein anderer Matthias fragt, in Videospielen gibt es so einige weibliche Charaktere, die infolge der Geschichte entführt werden, beziehungsweise sollen. Welche von den folgenden ist keine Prinzessin? A. Garnet entführt von der Diebesgilde, B. Mariko entführt von Akuma, C. Daphne entführt von Cinch oder D. Marion entführt von den Black Warriors.
Holla.
Ich kenne die gar nicht alle.
Herr Lott.
Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich kriege auch die ganzen Charaktere gar nicht zusammen. Daphne kommt mir so vor, als sei das aus diesem Spiel, zu dem ihr mal eine Folge gemacht habt, ihr beide.
Ah, das ist so toll, dieses Spiel.
Ja, zu diesem so tollen Spiel. Ist das nicht die Prinzessin in dem Spiel? Also die kann ich als einzige ausschließen. So, und dann sind wir bei einer Drittelchance. Dann sage ich A, weil das Wort Diebesgilde, die würde ja keine Prinzessin entführen. Die Diebesgilde entführt Kaufmannstöchter. So ist es nun mal mit Diebesgilden. Also A, Garnet.
Herr Schmidt.
Fabian und ich haben mal über dieses tolle Spiel gesprochen, das mit der Daphne. Das ist auch die einzige, die ich hier kenne. Die hat ja sogar so ein kleines Krönchen auf. Ja. Also die ist mit Sicherheit Prinzessin. Aber die anderen sagen mir gar nichts. Ich hatte auch überlegt, Garnet ist ja kein richtiger Name für eine Prinzessin, oder? Prinzessin Granat. Aber dann habe ich mich doch für D entschieden, weil bei Marion ist halt die starke Assoziation Maid Marion und die ist ja nur eine Maid und keine, also von mir aus eine Adlige, aber keine Prinzessin. Mm. Wenn es die dann ist, na, das ist natürlich weit hergeholt, aber deswegen bin ich jetzt doch bei D.
Herr Käufer.
Ja, ich habe genau das Gleiche gewusst, was ihr auch wusstet, also Dragonslayer bei C. Aber die anderen, ich finde, ihr habt beide gute Begründungen für eure Entscheidung getroffen. Ich habe komischerweise dann noch B genommen, also Mariko.
Jetzt brauchst du halt auch eine gute Begründung.
Also ich sage jetzt mal, was meine Begründung ist. Ich setze mich damit richtig in die Nesseln, weil ich habe überlegt, welches Spiel könnte das sein? Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht Street Fighter, weil da gibt es einen Charakter namens Akuma. Ihr wisst aber auch nicht, dass da irgendeine Mariko auftaucht oder dass die entführt würde. Aber ich habe gedacht, hier in diesem Kontext, wenn das richtig ist, dann taucht da keine Prinzessin auf als Charakter.
Ist auch eine gute Herleitung.
Ah, ich weiß wieder, wer Akuma ist. Guck, jetzt fällt's mir ein. Mei, ich brauche halt länger als andere Kinder.
Gehen wir mal die Figuren von oben nach unten durch. A, Garnet ist die Prinzessin aus Final Fantasy X.
Oh.
Mariko wird von Akuma in Karateka entführt. Daphne ist die Prinzessin aus Dragonslayer, richtig. Und Marion ist die Freundin von Billy Lee aus dem Spiel Double Dragon von 1987 von Taito und ist keine Prinzessin. Die Black Warriors sind eine kriminelle Straßengang, die man infolge des Spiels alle vermöbeln muss. Übrigens wird im zweiten Teil der originalen Version von Double Dragon der Entführungstrope wieder benutzt, nur wird Marion hier gleich am Anfang des Spiels ermordet. Die NES und die ZX Spectrum Version veränderten das Ende übrigens des Spiels, sodass hier Marion magisch wieder aufersteht.
Tja, hätten wir mal eine Double Dragon Folge gemacht?
Das tut Not. Wir machen wir direkt nach der Simon des Sorcerer Folge.
Das fände ich toll.
Julian fragt, welche Fraktion kann man im Age of Empires Clone Star Wars Galactic Battlegrounds von 2001 nicht wählen? A. Wookiees, B. Gungana, C. Naboo oder D. Evox?
Was? Meine, so spezielle Fragen.
Ich finde das eine super Frage.
Ja, gut.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Also wir sind ja hier in der Zeit der Prequel-Trilogie. Da werden Gungana und Naboo schon auftauchen in dem Spiel. Und Wookiees und Evox sind ja im Endeffekt das Gleiche, mit dem einzigen Unterschied, dass Wookiees ihren Planeten verlassen und Evox nicht. Sagt mein tiefes Star Wars Wissen, also warum sollte man Evox spielen wollen? Ja, die kriegen da bei sich im Wald rum und das war's. Dementsprechend hätte ich gesagt, die Evox kann man da nicht spielen.
Herr Käufer.
Ja, es ist leider gut begründet, was Chris da gemacht hat. Ich habe Naboo genommen, also C, aber kann nicht genau sagen, warum.
Herr Lott.
Jetzt sind die Evox, das ist doch am logischsten, oder? Das ist doch so ein Echtzeitstrategiespiel mit Basenbau und Fahrzeugen und Truppen und so. Und die Evox, die können sich doch nur im Wald verstecken und Fallen auslösen. Die können keine richtige, vollwertige Fraktion in einem Echtzeitstrategiespiel sein.
Wie geringschätzig ihr über die Evox sprecht. Die wären richtig traurig, wenn sie das wüssten.
Die müssen es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren, Fabian.
Die sind halt nicht so kriegerisch, die sind halt nett.
Wir mögen sie trotzdem.
Ja.
Die Antwort ist D.
Ja.
Herr Lott hat recht.
Schmidt aber auch ein bisschen.
Schmidt leider auch.
Ja, Herr Lott hat recht und Herr Schmidt auch. Okay?
Ja.
Gut. Andreas fragt, welchen Namen hatte sich Shigeru Miyamoto damals in der frühen Planungsphase für Mario ausgedacht? A. Mr. Jumpman, B. Mr. Italy, C. Mr. Jumpsuit oder D. Mr. Video? Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Schöne Antwortmöglichkeiten, aber Italy, Jumpsuit und Video sind es nicht. Es ist A. Jumpman.
Herr Lott?
Der Herr Käufer hat recht, selbstverständlich, das ist halt Jumpman. Zu Donkey Kong Zeiten war das noch.
Jetzt nimmt er wieder seinen Wechseljoker, der Schmidt.
Herr Schmidt.
Also der Herr Schmidt ist irritiert, weil ja, es weiß ja jeder, dass der Jumpman hieß bei Donkey Kong. Aber was heißt denn hier frühe Planungsphase für Mario? Was ist denn damit gemeint? Weil da müsste ja dann frühe Planungsphase für Donkey Kong stehen. Also ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht ganz. Deswegen habe ich Jumpman ausgeschlossen. Ich dachte, da geht's halt um das erste Spiel, was dann Super Mario sein wird. Ihr versteht, was ich meine. Aber jetzt bin ich total irritiert, weil ihr da so sicher seid.
Ja, jetzt bin ich auch irritiert. Ich bin froh, dass du da jetzt die Entscheidung treffen musst, ob du den Joker nimmst.
Er heißt halt Jumpman in Donkey Kong und dann in der frühen Planungsphase für Mario heißt er immer noch Jumpman, weil er in Donkey Kong so
ist. Da heißt er dann Mr. Jumpman. Vielleicht ist das hier die Neuerung.
Ja, das ist halt voll der raffinierte Gag, dass er von Jumpman auf Mr. Jumpman gekommen ist. Und die anderen Namen sind auch alle so bekloppt. Aber wer weiß, vielleicht ist die Frage extra gemacht, um Videospiel-Podcaster mit Halbwissen zu täuschen. Was hast du denn genommen, Christian?
Ich habe Mr. Video genommen, was total random ist, weil Italy und Jumpsuit machen überhaupt keinen Sinn. Dann nehme ich meinen Joker und dann, falls das falsch ist, dann ist auch egal. Also ich nehme meinen Joker und gehe auch auf Mr. Jumpman.
Ist wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich die Frage anscheinend falsch gestellt habe. Es geht hier natürlich um einen frühen Namen für die Figur, die wir heute als Mario kennen. Die Antwort ist nämlich D, Mr. Video. Ursprünglich wollte Miyamoto seine Spielfigur Mr. Video nennen. Man entschied sich bei Nintendo aber zunächst erstmal für den Namen Jumpman. Miyamoto wollte einen universellen Charakter schaffen, der in mehreren Spielen auftreten konnte. Ähnlich wie Popeye oder Mickey Mouse. Der Name Mr. Video spielte auf die Videospielbranche an und sollte eine Art Maskottchen für Nintendo werden. Problem war nur, der Name war zu generisch und passte nicht zur Handwerkeroptik des Charakters.
Ich dachte, ich ärgere mich nicht, wenn ich den Joker nehme, aber jetzt ärgere ich mich doch.
Und wir haben jetzt Christian schön reingequatscht, dass er diesen Joker benutzt und haben ihn von der falschen Antwort weggelockt.
Von der richtigen Antwort habt ihr mich weggelockt.
Meine ich ja.
Das mit Mr. Video habe ich echt noch nie gehört. Das ist ja lustig.
Eine super Frage.
Also halt mit der Falle da, mit dem Mr. Aber die Frage ist schon ganz schön gut, glaube ich, im Nachhinein. Weil Mr. Jumpman, es hat mich nicht genug irritiert, aber in Donkey Kong hieß er nicht Mr. Jumpman. Das stimmt schon.
Nee, genau.
Ach, Christian, du bist so clever, also zu clever vielleicht.
Nein, im Endeffekt bin ich dann doch wieder so dumm, dass ich vorhin meine Disketten ins Klo geschmissen habe.
Und wieder eine Frage von wieder einem anderen Matthias. Der Entwickler Legend Entertainment ist vor allem für seine legendären Adventures bekannt. In den letzten Jahren seines Bestehens arbeitete das Team aber auch an mehreren 3D-Shootern. Welches war das letzte Projekt, an dessen Entwicklung Legend Entertainment vor seiner Schließung im Januar 2004 beteiligt war? A. Unreal Mission Pack 1 Return to Napali. B. Unreal 2 The Awakening. C. The Wheel of Time. Oder D. Terminator 3 Rise of the Machines.
Holla.
Ja, gute Frage.
Das wissen natürlich die Leute, die an der Stay Forever Folge zu Unreal mitgearbeitet haben.
Ich muss leider sagen, dass es die Leute vielleicht auch nicht wissen.
Oder die Leute, die die Stay Forever Folge zu Unreal gehört haben, Herr Käufer.
Das stimmt.
Ich glaube aber nicht, dass das darin vorkam. Mm-mm. Ich meine, das kam da aber nicht drin vor.
Ja, Moment, also wenn, so wie du es jetzt gesagt hast, ist ja Unreal auf jeden Fall schon mal nicht die falsche Ecke. Da hab ich
Nein, das weiß ich nicht. Ich habe die nicht gehört, die Folge, keine Ahnung.
In den Antworten kommt auffallend oft Unreal vor.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Also Wheel of Time und Unreal Mission Pack 1, das ist ja vor 2000. Die beiden anderen Spiele sind viel später. Also ich bin der Meinung, dass die an allen vier Spielen mitgearbeitet haben, dass da keine Falle dabei ist. Und wenn ich mich richtig entsinne, kommt Unreal 2 2003 und Terminator Rise of the Machines auch. Beide 2003. Und was jetzt eher im Jahr war, keine Ahnung, muss ich leider raten. Ich sage, D, Terminator 3 ist die richtige Antwort.
Herr Schmidt.
Ha, das, also Gunnar ist ja unser Legend-Experte. Das Wort hat Gewicht. Ich bin so irritiert von diesem Terminator 3. War das ein echtes Spiel? Kam das nur auf den Konsolen? Hätten wir keine Antwortmöglichkeiten gehabt, hätte ich sofort gesagt, das war Unreal 2. Das war ihr letztes Spiel. Das ist auch meine Antwort. Also ich ignoriere jetzt einfach mal, dass da auch Terminator 3 in der Liste steht und sage Unreal 2.
Also ich bin wirklich nicht sicher mit dem Timing, aber Sie haben auch an Terminator 3 mitgearbeitet, Christian. Also deswegen steht ja hier auch Projekt und beteiligt und nicht, welches Spiel haben Sie fertig abgeschlossen.
Ja, dann wird es das schon sein, ne? Aber wurscht, ich habe ja keinen Joker mehr.
Herr Käufer.
Ja, das ist wieder so eine Frage, wo Gunnar jetzt, wo wir es alle nicht genau wissen, aber Gunnar wird natürlich die richtige Entscheidung getroffen haben, die ich dummerweise nicht getroffen habe. Ich bin bei B gelandet im Unreal 2, denn wie Gunnar schon gesagt hat, A und C sind älter. Und dann, ja, war für mich jede Option, also B oder D, gleich gut. Ich hätte das nicht so genau differenzieren können. Ich habe dann B genommen.
Die richtige Antwort ist D, das hauptsächlich von Black Ops Entertainment entwickelte Terminator 3 Rise of the Machines ist das letzte Spiel, an dem die Firma Legend Entertainment mitgearbeitet hat. Legend arbeitete an den Waffenmodellen und den Effekten.
Das ist bitter.
Ja, es schüttelt mich richtig.
Die einzig richtige Reaktion darauf, wenn Gunnar einen Punkt bekommt.
Nur Expertise für diese Firma, tut mir leid. Und für Amstrad-Modelle.
Brauchen wieder mehr Musikfragen jetzt. Gib die Musikfragen her.
Ja, finde ich auch.
Hier kommt die Frage von einem Gast.
Wovon hat der Quake-Guy, der Held aus dem allerersten Quake am PC von 1996, am meisten? Maximale Lebenspunkte, nominell maximale Rüstungspunkte, maximale Nagelmunition für die Nailgun oder Polygone am Körper?
Was ist das für eine total geile Frage?
Hä? Das war eine Frage von Herrn Henna Thomsen, dem Stay Forever Technik-Experten. Wer kann die Frage beantworten?
Das ist eine super Frage, aber leider auch sehr gute Antwortoptionen.
Also, ich stehe vielleicht schon wieder auf dem Schlauch. Ihr müsst da auch nicht drauf antworten. Aber was heißt denn am meisten? Am meisten im Vergleich zu was?
Also ein Beispiel, sagen wir mal, der Quake-Guy hätte insgesamt maximal möglich 2 Lebenspunkte, 5 Rüstungspunkte, 1 Schuss Nagelmunition und 7 Polygone.
Ach so.
Dann hätte er am meisten 7 Polygone.
Das hilft mir kein bisschen weiter.
Das ist wirklich sehr, sehr schwer bei den Antwortoptionen.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Ich spreche doch mit Henna schon nicht mehr. Also es kann ja nicht mehr schlimmer werden. Boah, also Polygone im Körper, man sieht ihn doch eh nicht im Spiel. Das gilt ja dann nur für den Multiplayer, oder? Aber ich glaube nie und nimmer, dass dich hier hunderte Polygone hat zu der Zeit. Ist ja echt frühe 3D-Grafik. Und ja, weiß nicht, Lebenspunkte und Rüstungspunkte, war das nicht in den Spielen immer 200 schlichtweg? Also muss es ja wohl die Nailgun-Munition sein. Das wird dann schon, keine Ahnung, 250 oder sowas sein.
Herr Käufer.
Ja, ist oft undankbar, nach Christian dran zu kommen, weil er einfach so gute Begründungen schon liefert. Ich hätte das genauso gesagt.
Und dann trotzdem keine Punkte kriegt.
Ich war kurz bei den Rüstungspunkten, weil ich gedacht habe, na, vielleicht ist das doch unterschiedlich. Aber ich glaube auch, dass die gleiche Cap haben wie die Lebenspunkte. Und dann sind das schon die Nägel, weil die ja auch so in schneller Folge da rausfliegen aus der Waffe. Ich hoffe, dass das ein bisschen mehr als 200 waren.
Herr Lott.
Ich habe D genommen für die Polygone, weil ich irgendwie so eine Zahl von 400 im Kopf habe und ich dachte, so viel Nägel hat die Nailgun nicht und die Lebenspunkte und Rüstungspunkte ja schon mal gar nicht. Aber ist ja alles nur verschärftes Abwägen und nichts wissen hier leider. Also D, Polygone am Körper.
Das glaube ich nicht.
Die Antwort hören wir hier.
Fangen wir mal ganz unten an. Nägel für die Nailgun, davon trägt der Ranger maximal 200 Stück. Sein Körper besteht im ersten Spiel aus ungefähr ebenso vielen Polygonen. Lebenspunkte hat er maximal 250 und Rüstungspunkte nun eigentlich 200. Sammelt er aber das Pentagram of Protection ein, dann erhöht sich die Anzeige für die Rüstungspunkte temporär auf 666, auch wenn der Schutz in der Praxis unbegrenzt ist. Die richtige Antwort lautet also B, nominell maximale Rüstungspunkte.
Eine Antwort.
Hätte ich einfach die dummen Rüstungspunkte genommen? Naja.
Es hatte keiner recht. Die Antwort war B. Wir sind wieder am Ende eines Blockes. Der Punktestand ist Herr Lott 13 Punkte, Herr Schmidt 11 Punkte und Herr Käufer 10 Punkte. Damit kriegt Herr Käufer jetzt einen Joker.
Das ist schön.
Daniel will wissen, wie lautet der offizielle Name der Voodoo-Shop-Kette in Monkey Island 1 und 2. A. Voodoo and Things. B. Madame Corinas Caribbean Curiosities. C. Internationales House of Mojo. Oder D. Papa Legbas Jambalaya Shack. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ja, also, ich habe die Antworten gehört. Dann habe ich bei B gleich gedacht, ach geil, das ist bestimmt, weil ich weiß, dass diese Voodoo-Lady Corina heißt. Das habe ich irgendwann mal für ein Rätsel an anderer Stelle verwendet. Da habe ich gedacht, das muss ja richtig sein. Komischerweise habe ich aber auch bei Internationales House of Mojo gedacht, ey, das kommt mir voll bekannt vor. A und D würde ich einfach mal ausschließen. Und ich habe mich dann zu 99% wieder falsch entschieden bei der 50% Chance und habe B genommen, also Madame Corina's Caribbean Curiosities.
Herr Lott.
Ich habe aus irgendwelchen Gründen A genommen, ohne richtig drüber nachzudenken, weil das ja tatsächlich ein Laden ist, den es da drin gab, ein Voodoo-Laden. Aber die Kette heißt natürlich anders. Ich möchte jetzt nicht verraten, wie, um Christian keinen Tipp zu geben.
Herr Schmidt.
Also in Richtung Fabian, der noch einen Joker hat, Gunnars war alles richtig. Ich dagegen habe mich für International House of Mojo entschieden.
Ja, Moment mal. Jetzt muss ich gerade nachdenken.
Wollen Sie echt auf Herrn Lotts Antwort wechseln?
Nee, ich möchte aber. Also Christian hat es natürlich jetzt so wahnsinnig runtergespielt. In Wirklichkeit ist er sich dazu 207% sicher, dass C richtig ist, weil er sich genau an die Recherche erinnert zu dem Spiel. Ich nehme mal meinen Wechseljoker und gehe auf C, Internationales House of Mojo.
Gewagt. Aber richtig, C ist richtig, Internationales House of Mojo. In Monkey Island 3 hieß der Laden dann Voodoo and Things. Aber wir haben ja nach 1 und 2 gefragt.
Ja, haben wir.
Außerdem will Daniel noch was wissen. Und zwar in Escape from Monkey Island, also dem vierten Teil aus dem Jahr 2000, entdeckt Guybrush, dass der raffgierige Immobilienmogul Ozymandriddle die Scum-Bar auf Mealy Island erworben hat und umgebaut hat. Wie heißt die Bar jetzt? A, die Loa Bar, B, die Lua Bar, C, die Sushi Bar oder D, die Jambalaya?
Was weiß ich nicht? Oh Gott. Gott. Ist auch so ein Spiel, ey, dass ich nicht spiele, falls man es noch mal spielen muss.
Herr Lott, Ihre Antwort.
Keine Ahnung, ist das nicht die, ach, ich bin nicht so sicher, sie heißt nicht Sushi Bar, so viel kann ich sagen, und dieses Jambalaya ist, glaube ich, auch Quatsch. Sie heißt Lua oder Loa, das ist ja auch immer auffällig, wenn es zwei so ähnliche Antworten gibt. Ich habe mich für B, Lua, entschieden.
Herr Schmidt.
Ich habe an dieses schreckliche Spiel kaum Erinnerungen, aber in meinem inneren Auge ist das so eine kitschige Karibik-Cocktailbar. Also dazu passt Lua oder Lua Bar, und ich bilde mir ein, ist das nicht eine Anspielung auf die Skriptsprache Lua sogar? Aber vielleicht täuscht mich das. Auf jeden Fall bin ich auch bei B.
Und der Käufer.
Ja, es ist so naheliegend, dass Loa oder Lua das sein müssen, weil die so ähnlich sind. Escape from Monkey Island ist auch ein Spiel, zu dem ich nie mehr zurückgekehrt bin, weil ich das damals schon nicht gerne mochte. Ich habe dennoch mich komischerweise für D entschieden, weil dieses Jambalaya, was hier ja dann verwurstet wird, auch schon mal in der Antwortoption der vorherigen Frage auftauchte zur Voodoo-Shop-Kette. Daher meine schlecht begründete Antwort D.
Gar keine schlechte Begründung, finde ich.
Die richtige Antwort ist B. Lua ist eine Referenz auf die Änderung der Programmiersprache von Scum zur Skriptsprache Lua. Also hatte Herr Schmidt recht.
Schön.
Und Herr Lott auch. Die nächste Frage von Marco. Herr Käufer, können Sie sich schon denken, über welches Spiel es jetzt geht?
Return to Monkey Island?
Nein! In welchem Sierra-Adventure kann man eine Parodie auf das LucasArts-Adventure Loom finden? A. King's Quest 6. B. Space Quest 4. C. Goblins. D. Quest for Glory 2.
Ach komm.
Herr Schmidt.
Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist man in Space Quest 4 in diesem Weltraum-Einkaufszentrum unterwegs. Da gibt's auch einen Elektronikladen und da gibt's so eine Grabbelkiste mit Spielen drin, mit lauter Parodien. Da ist dann King's Quest 256 oder sowas drin. Und ich bilde mir ein, da liegt auch ein Spiel namens Boom mit dabei. Und das müsste hier gemeint sein.
Herr Käufer.
Also Chris hat B genommen, Space Quest 4.
Ja. Mhm.
Das habe ich auch. Ich hatte eine Eintrittelchance. Diese Goblins-Spielereihe, die kenne ich ganz gut. Ich weiß, dass die, ich glaube, die war gar nicht so toll. Aber wir haben das dennoch viel gespielt auf dem Amiga. Da gab es, glaube ich, auch mehrere Teile von. Und da könnte ich mich gar nicht dran erinnern, dass es da auftauchte. Und dann habe ich gedacht, naja, Space Quest bietet sich vom Setting her irgendwie gar nicht so an. Deswegen wird es hier am ehesten rausstechen. Also es wird auf eine positive Weise irgendwie wahrgenommen werden, weil es einfach nicht so sich anbietet, das da drin zu haben. Deswegen meine Antwort ist auch B, eine bessere Begründung habe ich tatsächlich nicht.
Herr Lott.
Ja, ich habe auch B, weil es richtig ist. Aber ich glaube, ich hätte jetzt überhaupt so überkandidelte Parodien und zumal Parodien auf ein anderes Adventure von der Konkurrenz eher in Space Quest erwartet als in den anderen beiden Spielen. Und Goblins ist natürlich eh Quatsch.
Die Antwort ist richtig. B, das Spiel heißt Boom, die neueste Bombe des Meistererzählers Mori Briniati. Boom, ein postapokalyptisches Abenteuer im postapokalyptischen Amerika nach der Apokalypse. Neutronenbomben haben alles Leben ausgelöscht. Nur du wanderst durch die Trümmer. Keine anderen Charaktere, keine Konflikte, keine Rätsel, keine Sterbemöglichkeit, kein Interface. Das einfachste Spiel aller Zeiten. Einfach starten und zuschauen, wie es implodiert. Da mag jemand Loom auf jeden Fall so gerne auch wie Herr Käufer.
Das ist ja noch witziger als Simon the Sorcerer.
Marco fragt, welche Verkleidung wird nicht von dem Kostümmörder in dem ersten Teil der Baphomets Fluchreihe getragen? A, ein Schneemann, B, ein Leprechaun, C, ein Pierrot oder D, ein Königspinguin?
Hatten wir das nicht schon? Das kommt mir wahnsinnig bekannt vor.
Nein. Ich kenne jemanden, der zufälligerweise alle Stay Forever Quizfragen in eine Excel-Datei geschrieben hat.
Was ist denn nochmal ein Pierrot?
Das ist so ein französischer Clown, so ein weißer mit schwarzen Punkten.
Ein französischer Clown?
Ja.
Ich dachte, es sei ein Vogel.
Auch.
Hätte ich auch gesagt.
Jetzt googeln Sie halt mal kurz Pierrot.
Ja, nee, ich google hier jetzt parallel natürlich nicht, das ist Gunnar vorbehalten, aber
nein.
Ich wüsste schon gerne.
Wir hören das, wenn der Herr Lott in die Tasten hämmert. Da wird nicht ich, das alles hier geht hier mit rechten Dingen zu. Ich höre immer nur ganz beherztes Enter drücken bei Ihnen allen dreien übrigens, wenn die Antworten reinkommen. So wie jetzt, Herr Käufer, Ihre Antwort.
Ja, ich hoffe, dass ich mich mit dieser Pierrot-Frage jetzt nicht selber irgendwie reingeritten habe, weil wenn das so ein Clown ist oder sowas in der Art, wie du es jetzt geschildert hast, dann gibt es das, glaube ich, im Spiel. Und ich weiß auch noch, dass es ein Pinguinen-Kostüm gibt. Beim Schneemann und Leprechaun war ich mir ein bisschen unsicher. Es gab dieses Jahr erst wieder oder letztes Jahr eine Neuauflage von dem Spiel. Ich wünschte, ich hätte es durchgespielt, weil dann wüsste ich es sicher. Ich habe dann B genommen, den Leprechaun.
Herr Lott.
Kann mich überhaupt an gar nichts davon erinnern. Ich kann mich an kein einziges Kostüm erinnern. Der Schneemann kommt mir vage bekannt vor. Ich habe den Pinguin genommen, weil der so off ist zu den anderen und so nicht so ein typisches Kostüm. Aber ist jetzt nur Zufall. D ist bestimmt falsch.
Herr Schmidt.
Also wenn Pierrot ein Clown ist, dann ist das ja das allererste Kostüm, das man sieht im Spiel, wo er das Café in die Luft sprengt. Und Leprechaun, man ist doch im Spiel auch in Irland, deswegen dachte ich, naja, dann wird er da schon auch als Leprechaun verkleidet sein. Und Schneemann, glaube ich, kommt auch vor, keine Ahnung, in irgendeinem Zeitungsausschnitt oder so. Also ich habe auch den Königspinguin genommen, das kam mir nicht bekannt vor.
Die richtige Antwort ist C. Der Kostümmörder taucht nicht als Pierrot auf, was eine ganz spezielle Art eines französischen Clowns ist. Er taucht als Leprechaun auf, wird im Spiel im Deutschen als Kobold bezeichnet und die Antworten A und B, Schneemann und Königspinguin, erfährt man nur im Gesprächen. Man sieht's nicht direkt.
Da hast du uns schön in die Irre geführt. Herzlichen Dank auch.
Ich habe euch sogar erlaubt, Pierrot zu googeln.
Auch wieder wahr.
Mark fragt, welches Monty-Python-Mitglied spricht Rincewind in Discworld? Terry Jones, Michael Palin, Eric Idle oder John Cleese?
Es ist die Frage, ob Fabian unsere Staffel dazu gehört hat.
Es ist die Frage, ob Sie sich noch an die Staffel erinnern.
Ich habe die gehört, aber jetzt an dieses Detail.
Er singt sogar im zweiten Teil den Titelsong, falls dir das hilft.
Herr Lott.
Das ist C, Eric Idle.
Herr Schmidt.
Das ist C, Eric Idle.
Herr Käufer.
Ja, da bin ich beruhigt. Das habe ich auch genommen.
Sehr gut.
Du musst sagen, es ist C, Eric Idle.
Das war mal eine einfache Frage. Ein Punkt für jeden. Der fünfte Block ist zu Ende. Wir haben einen Punktestand. Herr Lott, 16 Punkte. Herr Schmidt, 15 Punkte. Und Herr Käufer, 13 Punkte. Herr Käufer kriegt wieder einen Joker. Und jetzt kommen wir zum
Musikfragenblock.
Oh.
Nein, jetzt kommt, Moment, hier stimmt irgendwas nicht. Hier laden die Fragen nicht. Okay, ich muss mal hier kurz wohin gehen. Ich starte mal hier kurz das Quizmaster-Ersatzprogramm starten. Moment, bin gleich wieder da. Währenddessen...
Hallo, liebe Hörer von Stay Forever, hier spricht Jack, Ihr automatischer Quiz-Ersatzroboter. Die Frage: Im großartigen Dune 2, Kampf um Arrakis von den Westwood Studios, kämpfen die Häuser Atreides, Ordos und Harkonnen um die Vorherrschaft auf dem Planeten Arrakis. Angenommen, die leichte Infanterie eines der Häuser würde im Wüstensand auf ein Portal stoßen, welches sie versehentlich in eine Glücksbärchi-Variante einer Spezialeinheit desselben Hauses verwandelt. Welches Bärchi würde dabei herauskommen? A. Shai-Ulut-Bärchi, B. Deviator-Bärchi, C. Devastator-Bärchi oder D. Sarduka-Bärchi.
Das ist ja hervorragend. Sind wir in You Don't Know Check gelandet jetzt? Versteht ihr die Frage?
Ja.
Oh, dann hast du mir schon mal was voraus. Oh Gott, ist das schwer. Okay, lieber Ersatzroboter Quizmaster, ich interpretiere das so, dass die Frage eigentlich lautet: Welches Haus hat eine leichte Infanterie als Einheit und dann eine ähnliche Spezialeinheit? Und ich denke, also die Sardaukars sind ja diese, das ist ja auch eine Infanterieeinheit, das sind diese Spezialtruppen des Imperators. Die kriegen, glaube ich, nur die Harkonnen. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ach, das Infanterie ist für mich das gemeinsame Wort hier. Also ich bin bei Sardaukar, bei D.
Ja, ich habe das Spiel vor langer, langer, langer Zeit gespielt, aber meine Erinnerung ist sehr dunkel. Ich habe irgendwie A und D, also Sardauka und Shai-Ulut, dann ausgeschlossen, weil ich dachte, wir sollen da einfach reingelockt werden in diese sehr bekannten Begrifflichkeiten, dass irgendwas davon ist. Und dann sind ja hier wieder zwei Sachen drin, die ähnlich sind. Und wenn wir eben Loa und Lua hatten und davon was richtig war, dann wird schon hier jetzt auch Deviator oder Devastator die richtige Antwort sein. Und Deviator glaube ich nicht. Ich bin bei C, dem Devastator-Bärchi.
Gute Herleitung. Mist.
Ich bin ziemlich sicher, Christian hat da hübsch überlegt, dass die Häuser ja auch eine leichte Infanterie haben müssen, um hier auswählbar zu sein. Aber ich glaube, die haben einfach alle eine leichte Infanterie. Sowohl die Atreides als auch die Ordos als auch die Harkonnen. Und Deviator und Devastator sind auf jeden Fall meines Erachtens die Spezialeinheiten von zwei Häusern. Und ich denke, das sind die Spezialeinheiten von Ordos, die Deviator, und Devastator sind die von den Harkonnen. Das klingt auch schon so Harkonnen-mäßig. Dann bleibt noch Shai-Hulut und Sardauka. Und Shai-Hulut, an eine Shai-Hulut-Einheit kann ich mich ums Verrecken nicht erinnern in dem Spiel. Aber die Atreides haben ja noch keine zugeordnet bekommen von mir, wenn wirklich ich recht habe und der Deviator und Devastator zu Ordos und Harkonnen gehören. Und die Atreides werden dann schon den Shai-Hulut haben. Die sind ja mit den Fremen im Bunde und der Shai-Hulut ist ja der Wurm. Und die Sardauka, das sind, wie Christian richtig gesagt hat, die Spezialeinheiten des Imperators. Und der Imperator ist ja hier keine Fraktion, zumal keine der drei genannten Fraktionen. Also muss D die richtige Antwort sein.
Ich verstehe jetzt deine Begründung zwar nicht,
ich auch nicht.
Aber Hauptsache das Ergebnis bestätigt mich.
D ist für dich die richtige Antwort.
Das ist in meiner Begründung nicht klar. Na, egal.
Zur Auflösung. Shai-Ulut ist der Name eines Sandwurms. Devastator ist zwar eine Harkonnen-Spezialeinheit, aber die verfügen nicht über leichte Infanterie. Und D steht nur dem Imperator zur Verfügung. Es bleibt also nur Antwort B. Deviator-Bärchi. Leider war Deviator-Bärchi zu schwer für die Wolken im Glücksbärchiland und stürzte direkt in eine ungewisse Tiefe.
Ich möchte den alten Quizmaster wieder zurückhaben.
So, hier bin ich wieder.
Die Harkonnen haben keine leichte Infanterie?
Die setzen doch nur Fahrzeuge, ne? Das sind doch die Atreides, die die leichte Infanterie haben. Bei Ordos weiß ich gerade nicht.
Du warst echt auf dem richtigen Pfad, Christian, dass du diese leichte Infanterie abgefragt hast.
Bin nur leider falsch abgebogen.
Ja, falsch abgebogen, klar, aber immerhin.
Aber das sind wir ja alle.
Ich finde, das ist, weißt du, wie bei Mathe, der Rechenweg zählt und das Ergebnis ist wurscht.
Da bin ich ausnahmsweise voll deiner Meinung.
So, Hoffentlich passiert der Fehler nicht nochmal, weil das Programm können wir nicht so oft nutzen. Das ist nämlich ganz schön teuer. Konstantin fragt: In der DOS-Version des Prügelklassikers Battle Area Toshinden gibt es einen spielbaren Charakter, den man nicht unbedingt mit Prügelspielen in Verbindung bringen würde. Welche Figur hat es in die Version geschafft? A. Bran McGuire aus Turrican 2, B. Gecko X bzw. Gecko aus Gex, C. Earthworm Jim aus Earthworm Jim oder Crash Bandicoot aus Crash Bandicoot.
Wer hat denn jemals die DOS-Version gespielt?
Das ist die richtige Frage hier bei dieser Frage.
What the fuck, ey? Oh.
Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ja, gute Frage. Ich kenne Battle Arena Toshinden eigentlich sehr, sehr gut. Das war eins meiner allerliebsten frühen PlayStation-Spiele. Aber jetzt geht's hier leider um die DOS-Version und jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Earthworm Jim, das kann schon sein. Ich glaube, es gab später ja so andere. Das gab mal irgendwas, wo der auch als Prügelspielcharakter aufgetreten ist. Crash Bandicoot glaube ich nicht. Das wüsste ich dann. Und Bran McGuire, ich glaube, Turrican ist international nicht groß genug, als dass man den als Charakter eingebaut hätte, zumal der keine... Da ist der Charakter auch nicht so wichtig wie bei den anderen. Und Gecko, der fällt schon ab, auch in der Popularität gegenüber den anderen. Und ich glaube aber, dass ich mir am ehesten vorstellen könnte, dass der in diesem Spiel verwendet wurde. Also meine Antwort ist tatsächlich B, der Gecko aus Gex.
Herr Schmidt.
Also die eigentliche Frage, glaube ich, ist, wer hat die DOS-Portierung von Battle Arena Toshinden gemacht und dann seinen Charakter da eingebaut? Da können wir Crash Bandicoot schon mal ausschließen und Bran McGuire auch. Das müssten ja dann entweder Crystal Dynamics gewesen sein für Gex oder halt Shiny, beziehungsweise wer auch immer Earthworm Jim 3D gemacht hat. Und ich habe mich für Earthworm Jim entschieden, weil ich dachte, naja, keine Ahnung, wer da das 3D gemacht hat, ob das Shiny war oder jemand anders, aber die werden schon auch diese Portierung gemacht haben. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, weil es könnte sein, dass Earthworm Jim 3D erst später kam, als das Battle Arena Toshinden. Vielleicht hat Fabian doch recht. Aber ich habe mich auf Earthworm Jim festgelegt.
Ich glaube, du hast recht. Aber ich benutze dennoch meinen Wechseljoker nicht.
Ich glaube, du hast recht. Wir sind uns beide einig, dass Gunnar, egal was er sagt, Unrecht hat.
Das auf jeden Fall.
Ich bin grundsätzlich voll bei Fabian, auch in der Begründung. Und ich bin auch ein großer Fan von Battle Arena Toshinden. Und das hat mich überraschend getroffen nach dem kurzen Moment des Triumphes, als das Wort spielbarer Charakter Battle Arena fiel. Dass ich dann nach der DOS-Version gefragt wurde, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich würde auch sagen, Gex und Turrican sind zu kleine Spiele und Crash Bandicoot wüsste ich. Aber ich habe doch so ein, Fabian, du hast es auch gesagt, ich habe irgendwann für eine, war das für die Earthworm Jim-Folge oder so, irgendwelche Sachen gesucht und da war auf jeden Fall irgendwann mal Earthworm Jim in den Prügelspielen. Und warum soll das nicht dieses hier gewesen sein? Also ich habe C genommen, Earthworm Jim.
Ich habe an dieses komische Clay Fighter oder so gedacht, was es später mal gab. Aber ich glaube, das kann schon sein, dass er da gar nicht drin war.
Also hast du auch Earthworm Jim genommen?
Ja, C.
Ja, dann wechsle ich auch auf C, Earthworm Jim. Jetzt, wenn Gunnar das auch nimmt, nehme ich es auch.
Die richtige Antwort ist C, Earthworm Jim. Es geht auf eine Vereinbarung zwischen Playmates, dem Publisher der ersten beiden Earthworm Jim Spiele, und Takara, den Entwicklern von Battle Area Toshinden, zurück. Während Takara die Earthworm Jim Spiele in Japan veröffentlichen würde, übernahmen Playmates die Publikationen von Toshinden 2 und 3 in den USA und deswegen durfte da auch der Jim mitspielen. Wir haben noch zwei Fragen, eine Audiofrage und die Trivial Pursuit Frage. Der Punktestand: Herr Lott 17 Punkte, Herr Schmidt 16 Punkte und Herr Käufer 14 Punkte. Niemand hat einen Joker, es ist noch alles drin. Die nächste Frage kommt hier. Im Dynamics The Adventures of Willy Beamish von 1991 möchte der Protagonist an einem Videospielturnier teilnehmen. Auf der Konsole welches fiktiven Unternehmens findet das Turnier statt? Auf einem Segari, auf einem Nintari, auf einem Segendo oder auf einem Nintega?
Das ist eine Fuck. Niemand kennt dieses Spiel.
Kennst du nicht alle Dynamics-Spiele?
Ja, also außer mir. Ich habe das gerne gespielt damals.
Taucht da irgendwie ein Frosch auf in diesem Spiel? Ich habe da irgendwie so Bilder vor Augen. Ah ja, okay. Das hilft mir natürlich überhaupt nicht weiter, aber...
Kann man das irgendwie herleiten?
Herlott, Ihre Antwort bitte.
Ich habe Willy Beamer schon gespielt, glaube ich, aber ich habe gar keine Erinnerung daran an meine Amiga-Zeit und dieses spezifische Spiel. Und ich habe echt drum überlegt, ob ich das irgendwie logisch herleiten kann, welches die Konsole sein könnte, die man im Jahr 1991 da parodieren will. Komme aber auf nix, ehrlich gesagt. Das sind ja auch ähnlich konstruierte Namen. Also da fällt auch keiner raus, finde ich. Ich habe geraten Segari, aber es ist wirklich nur eine 25% Chance.
Herr Schmidt.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da drauf kommen soll. Dementsprechend habe ich auch keine andere Antwort, außer dass mein vages Gefühl sagt, das war Nintari, also B.
Das finde ich interessant, dass ihr die beiden Optionen genommen habt. Also mein einziger logischer Gedankengang hier war, dass man 1991 schon eher nicht mehr auf Atari gegangen wäre, sondern auf Sega und Nintendo. Und dann fällt die Entscheidung zwischen C, Segendo und D, Nintega. Bei meinem Glück ist es C, aber ich habe genommen D, Nintega.
Ja, ist vernünftig.
Die richtige Antwort ist B, Nintari. Ein Kunstwort aus Nintendo und Atari.
Wer wollte denn 1991 noch Atari spielen?
Das ist ein Amiga-Spiel und es gab noch den ST. Also ist ja, Atari war schon noch ein Household-Name.
In dem Spiel übrigens, in dem man einen Teenager spielt, der in einer typischen amerikanischen Kleinstadt lebt, in der aber allerlei untypische, kuriose Dinge vor sich gehen. Das Spiel misst mit einem sogenannten Trouble-O-Meter, wie oft Willy bei Streichen erwischt wird oder sonst irgendwelche Fehler begeht. Was passiert, wenn das Meter den Höchststand erreicht? A. Willy wird auf die Militärschule geschickt. B. Geheime Bonusrunde. Willy muss Fehler mit einer Zeitmaschine reparieren. C. Willy wird zum Trouble Monster und zerstört alles. Oder D. Das Spiel wechselt zu einem Tanzbattle gegen den Trouble Ometer Boss.
Ich hatte erst gehofft, du erzählst uns einfach noch ein bisschen Kontext zu dem Spiel. Ja. Dann habe ich bestürzt festgestellt, shit, das ist die nächste Frage, die ihr hier gerade einleitet.
Aber Ihre Antwort kam sehr schnell, Herr Käufer.
Ja, ich kenne es nicht, aber ich hatte so einen Impuls irgendwie.
Herr Schmidt.
Also du musstest das gar nicht zu Ende erzählen. Das ist A, Willy wird auf die Militärschule geschickt, obwohl das andere schöne Optionen sind. Aber das ist das nicht so ein Trope in den USA? Ich erinnere mich, dass in den Sims zum Beispiel, wenn die Kinder zu schlechte Noten in der Schule schreiben, werden sie auch in die Militärschule geschickt.
Herr Käufer.
Das hätte ich auch gesagt. Das ist so eine typische Früh-90er-Angst amerikanischer ungezogener Teenager, dass sie auf die Militärschule müssen.
Herr Lott.
Ja, habe ich auch. Aber unabhängig davon, dass das ein typischer amerikanischer Trope ist, ist das ein Fail-State. Das ist doch ein Game-Over-Zustand. Und die anderen drei sind keine Game-Over-Zustände, oder? Oder müssten nicht welche sein. Die hören sich ja zumindest so an, als könnte man da noch weiterspielen.
Guter Punkt.
Und in der Militärschule ist halt nun wirklich mal Game-Over. Also A.
Richtig, A. Hat man den Höchststand erreicht, wird Willy von seinen Eltern auf die Militärschule geschickt und der Spieler bekommt die Meldung Game-Over. So, jetzt wieder eine Audiofrage.
Und die Nummer 5 Punkte, ne?
Nee, nennen Sie dieses Spiel.
Was?
Das kann nicht stimmen, glaube ich.
Moment. Ja, alles klar. Hab die Dateien falsch benannt. Aber kein Problem. Ich habe hunderte von diesen Dingern. Also das war Ridge Racer, das zählt jetzt nicht.
Ich hätte es gewusst. Jetzt erst, das wäre die erste Frage, von denen ich gewusst hätte. Das muss zählen.
Ich dachte gerade, das sei ein Trick.
Nee, sorry. Ich habe die Dateien falsch benannt. Deswegen werde ich jetzt hier die Sounds öffnen und werde jetzt etwas anderes hier reinspielen.
Wenn ich einmal was weiß, dann wird das ungültig gemacht. Das ist wie der VAR in der Bundesliga. Einmal schieße ich ein Tor, abseits.
So. Danke übrigens an den Hörer Bleißer. Der hat uns auch schon letzten Mal die schönen Soundfragen geschickt und hat sich hier auch wieder richtig schön Mühe gegeben. Welches Spiel hören wir hier?
Könnte sein, dass es StarCraft ist. Also ich meine nur, weil die MP3 heißt StarCraft MP3, die du uns geschickt hast.
Ja, gut, danke. Ja.
Ich weiß es wieder.
Oh, wir kriegen alle Punkte. Punkte für dich, Punkte für dich.
Mann, ja, natürlich. Ja, ich, das ist etwas so dumm. Okay, jetzt aber wirklich.
Was? Was weiß ich nicht.
Leonard, das ist auf jeden Fall keine Musik.
Das ist ganz schön schwer.
Dann, Herr Käufer.
Schwierig. Ich habe gedacht, aus diesem Quietschen am Ende noch irgendwas machen zu können und so. Ich habe irgendwie an so eine Knuddelfigur gedacht in einem bedrohlichen Szenario. Es ist ganz sicher falsch, was ich hier habe, aber meine Antwort ist Rayman.
Herr Lott.
Ich passe.
Herr Schmidt.
Das ist erstaunlich, dass das Spiel rückwärts genauso klingt wie vorwärts, aber das war Worms.
Ah, natürlich ist das Worms.
Völlig richtig. Hier ist die normal abgespielte Datei. Am Ende, wie immer, Trivial Pursuit. Die Punkte sind Schmidt 19 Punkte, Lott 18 Punkte und Herr Käufer 15 Punkte. Damit es spannend bleibt, Herr Käufer, welche Kategorie? Erdkunde, Unterhaltung, Geschichte, Kunst und Literatur, Wissenschaft und Technik, Sport und Vergnügen.
Ich muss mir die kurz nochmal angucken. Ist das jetzt eine aktuelle oder eine alte Edition?
Es ist eine Retro-Edition, kann man sagen. 1989.
Jesus. Wissenschaft und Technik, bitte.
Ziehe wirklich random raus. Wozu hat die Eierschlange spezielle Wirbelfortsätze, die bis in die Speiseröhre reichen?
Da fehlen mir noch die Antwortoptionen gerade. Die kommen jetzt gleich, ne?
Nee, das ist Trivial Pursuit. Das muss man wissen.
Spezielle Wirbelfortsätze, die Eierschlange, die bis in die Speiseröhre reichen.
Genau, warum gehen von unten die Wirbelfortsätze bis in die Speiseröhre?
Die Schlange ist besonders unterirdisch auch unterwegs, um da mit ihren Eiern zu hantieren und die zu platzieren und um da besser sich bewegen und auch graben zu können. Deswegen hat sie verstärkte Wirbelfortsätze, die bis in die Speiseröhre reichen, für die unterirdische Bewegung.
Nein, die Wirbelfortsätze dienen als Eierschneider.
Bitte was?
Na klar. Es wäre Fabians zweite Antwort gewesen.
Das stimmt. Nee, die dritte offen gesagt. Aber ja, dann was? Dann wäre sie gekommen.
Herr Schmidt.
Oh, können wir nicht Gunnar zuerst nehmen.
Herr Lott.
Oh, danke.
Ich höre.
Sie müssen mir eine Kategorie sagen, die Sie gern hätten.
Ach so, ich muss eine Kategorie sagen. Geschichte.
Jawohl. Geschichte. Aha. Wer wurde 1983 Arbeitsminister im Kabinett von Helmut Kohl?
Oh, das ist doch Norbert Blüm.
Ausgezeichnet, Herr Lott, richtig.
Nein.
Oh, krass.
Jetzt hat er gleich gezogen.
Jetzt muss Herr Schmidt die richtige Antwort nennen oder wir haben einen Gleichstand. Herr Schmidt, welche Kategorie?
Würde ein Stechen mit einer Musikfrage ausgetragen?
Ehrlich gesagt habe ich keine Stechfrage.
Dann muss ich jetzt wohl gewinnen. Suchst du mir eine leichte Frage aus und zwar aus der Kategorie Geschichte.
Wen meinte Helmut Kohl, als er vorschlug, die sollten sich mal zusammensetzen und ein Bier trinken?
Das ist nicht dein Ernst. Also Norbert Blüm war es schon mal nicht. Oh Gott, wen könnte denn da gemeint haben? Die sollten sich mal zusammensetzen und ein Bier trinken. Das müssen ja irgendwelche Leute gewesen sein, die gestritten haben. Vermutlich Kriegsparteien. Oh, ich habe keine Ahnung. Sagen wir Russland und China.
Fast. Josef Strauß und Otto Graf Lambsdorff.
Ja, sehr gut. Ja, wer ist hier Russland und wer China?
So, jetzt habe ich vergessen, dass man ja eigentlich immer eine Stechfrage parat halten sollte. Deswegen würde ich Sie gern noch mal mit einer Trivial Pursuit-Frage quälen, Herr Schmidt.
Dann nehme ich jetzt mal Erdkunde, bitte.
Jawohl. Welche portugiesische Inselgruppe gilt als die Wetterküche Europas?
Portugiesische Inselgruppe. Meine Güte. Die Seychellen.
Herr Lott, was sagen Sie?
Ich werde auch gefragt.
Ja.
Mit derselben Frage. Und er durfte das aussuchen?
Ja.
Ah, ich bin völlig überrascht. Warte, ich wollte mich doch so schön zurücklegen. Aber sind das nicht, ich weiß nicht, ob die Azoren eine Inselgruppe sind, die zu Portugal gehört, aber die Azoren sind die Wetterküche, oder? Das ist doch dieses, das Azorenhoch beeinflusst unser Wetter.
Richtig, das Orakel von Delphi hat angerufen und eine Frage für Herrn Lott. Schon wieder ein richtiger Treffer. Man könnte meinen, es sei Zufall. Doch wer so lange auf diesem Planeten und in dieser Branche unterwegs ist wie er, der hat nicht nur Glück, der weiß einfach, wann man raten muss. Unser Gewinner für dieses Quiz, Herr Lott mit 20 Punkten, danach Herr Schmidt mit 19 Punkten und Herr Käufer mit 15 Punkten.
Boah, auf mir kann man gerade Pfannkuchen kochen.
Fairerweise muss man sagen, dass Christian den Spieleteil gewonnen hat.
Ich hatte derweil schon eine Spielestichfrage noch vorbereitet für den Fall der Fälle, dass ihr sonst noch ewig Trivial Pursuit gespielt hättet.
Die Antwort ist Tetris.
Wir verabschieden uns aus dem Pantheon der Pixelgelehrsamkeit. Während die anderen beiden heute Nacht von Error Screens träumen, darf sich unser Champion in die Annalen dieser sehr spezifischen Geschichtsschreibung eintragen. Wir bedanken uns natürlich auch bei allen Patreons, die uns die schönen Fragen eingereicht haben und vor allen Dingen bei Herrn Kai Taschner, der uns die You Don't Know Jack-Frage eingesprochen hat. Leben Sie wohl und bis zum nächsten Mal beim Stay Forever Quiz.